Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Bei mir im Studio ist jetzt Arndt Pollmann, politischer Philosoph an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Und über Leitung zugeschaltet ist Christian Neuhäuser, politischer Philosoph an der TU Dortmund. Auch herzlich willkommen nach Dortmund.
Hallo nach Berlin.
Diskutieren wollen wir jetzt also eine Frage, die uns alle betrifft, die sich aber ganz unterschiedlich stellt, nämlich die Frage, wann müssen wir helfen? Und fangen wir doch mal bei folgender Beobachtung an. In einem akuten Notfall, also zum Beispiel, wenn jemand zu ertrinken droht oder einen Unfall hat, dann springen wir ganz selbstverständlich ins Wasser oder rufen den Notarzt. Ganz anders sieht es schon aus, wenn uns dieser akute Notfall nicht direkt betrifft, wenn also zum Beispiel jemand Fremdes ein Organ braucht oder in einem fernen Meer ertrinkt. Dann ist die Selbstverständlichkeit unserer Hilfsbereitschaft auf einmal wie weggewischt. Es stellt sich also die Frage, ist das einfach ein anthropologischer Effekt, also einfach eine moralische Fahrlässigkeit, die wir uns leisten, eben weil wir nicht direkt konfrontiert sind mit dem Leid? Oder aber gibt es tatsächlich auch einen handfesten Unterschied? Sind wir vielleicht moralisch tatsächlich weniger in der Pflicht, wenn wir fern sind, als wenn wir nah sind, Herr Pollmann?
Ja, man könnte meinen, dass es sich um einen anthropologischen Effekt oder vielleicht sogar Defekt handelt, dass wir die uns nahestehenden Menschen zu Ungunsten der Entfernteren bevorzugen. Ich glaube aber, dass wir uns individuell in der Nähe stärker verpflichtet fühlen, ist wohl doch eher etwas Gesundes. Ich glaube, man kann wohl sagen, dass die Menschheit gar nicht überlebt hätte. Man denke mal an Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen, wenn wir nicht unsere Nächsten in einer gewissen Weise bevorzugen würden. Alles andere ist, glaube ich, idealistisches Wunschdenken der sogenannten Universalisten. Stellen wir uns mal umgekehrt vor, jemand könnte vor Ort beispielsweise an dem See, in das das Kind hineinfällt, helfen, würde dann aber sagen, du, da drüben, zwei Straßen weiter, da wohnt eine Frau, die ist genauso verpflichtet wie ich, die hat aber gerade mehr Zeit als ich. Wir würden das für vollkommen verrückt halten. Die Nähe zählt sehr wohl, aber das bedeutet nicht, dass die sozusagen, die uns entfernter stehen, deshalb nicht Gegenstand unserer Verpflichtungen wären oder dass auch Menschen, die entfernter von akuten Notlagen sind, deshalb weniger verpflichtet oder beziehungsweise nicht verpflichtet werden. Sie sind, wenn man so will, nachgeordnet verpflichtet. Man sagt manchmal auch subsidiär. Primär sind, würde ich sagen, die, die vor Ort helfen können, verpflichtet. Und der Universalismus ist dann entsprechend so etwas wie ein Korrektiv für den Fall, dass die moralischen Nahbeziehungen scheitern.
Herr Neuhäuser, was sagen Sie dazu? Spielen Nähe und Ferne eine Rolle für die Art und Weise der Verpflichtung, die wir haben gegenüber anderen?
Ja, ich glaube schon, dass Arndt Pollmann recht hat, dass Nähe eine Rolle spielt, dass emotionale, soziale Verbundenheit auch in moralischer Hinsicht eine Rolle spielt. Es gibt aber die Gefahr, und das halte ich für eine sehr große Gefahr, dass das als faule Ausrede benutzt wird, dass dann auf Distanz nichts oder viel zu wenig gemacht wird. Und ich denke, wir können schon festhalten, dass viel zu wenig gemacht wird, weil in der Moral zu sehr darauf geachtet wird, dass man irgendwie emotional oder sozial involviert ist. Und es bestehen meiner Einschätzung nach auch starke Hilfspflichten Menschen gegenüber, zu denen man keine persönliche Beziehung hat. Allerdings ist das Problem, dass die Situation, wenn es beispielsweise um globale Armut geht oder um Klimawandel, sehr, sehr viel komplizierter ist als in diesem Teichbeispiel, wo man eben einmal vorbeikommt. Die Kosten kontrolliert sind, das ist vielleicht ein sehr schönes Kleid, aber es ist dieses eine Kleid. Andere Leute sind gar nicht zur Stelle und es gibt keine anderen starken Pflichten, die man gerade hat. Und wenn man an globale Armut oder so etwas denkt, dann sind all diese Sachen vorhanden und das macht die Frage sehr, sehr kompliziert. Und ich glaube, das führt auch dazu, dass viele Menschen, obwohl sie spüren, dass da eigentlich starke Hilfspflichten bestehen, sich wegducken, weil sie nicht genau wissen, wie sie gut damit umgehen sollen.
Herr Neuhäuser, wir gehen nachher auf jeden Fall noch auf Armut und Reichtum ein, gehen wir aber jetzt an dieser Stelle nochmal geschwind auf die Organspende ein. Denn wir haben gerade schon gesagt, wenn vergleichsweise kleine Kosten hingenommen werden müssen, um jemandem zu helfen und sogar sehr zu helfen, also großes Leid zu mindern oder sogar Leben zu retten, dann müssen wir uns tatsächlich auch in der Pflicht sehen, diese Hilfe zu leisten. Was dann aber mit der Organspende? Denn auf den ersten Blick ist das ja ein Fall, in dem die hilfersuchende Person mit ihrem Leben ringt und die organspendende Person gar keine Kosten hinnehmen muss, weil sie ja bereits tot ist. So betrachtet müsste ja also eine Hilfspflicht gelten, eben weil die Kosten für die Hilfeleistung so verschwindend sind. Stimmen Sie dazu?
Ich glaube, das hängt sehr davon ab, ob man glaubt, dass wirklich keine Kosten entstehen. Und das ist eine sehr tiefgehende philosophische Frage. Das hat was damit zu tun, wie man den menschlichen Körper, den Leib begreift, ob man religiös ist oder nicht. In manchen Fällen kann man eben der Meinung sein, dass es verboten ist, aus moralischen oder ethischen Gründen so etwas zu machen. Und ich denke, weil das so umstritten ist, muss es Menschen auch erlaubt sein, sich zu entscheiden, ihre Organe nicht zu spenden. Was ich aber glaube, wenn das jemandem wirklich wichtig ist, dann kann man von dieser Person auch erwarten, dass sie eine bewusste Entscheidung fällt, das nicht zu tun. Und das spricht sehr stark für so eine Opt-out-Lösung. Also, dass wir in der Default-Position, also normalerweise spenden, und wenn wir das nicht wollen, eine Erklärung abgeben, dass wir das nicht wollen, weil wir bestimmte Vorstellungen vom guten Leben haben oder religiöse Bindungen haben, die eben dafür sprechen, dass das mit großen Kosten verbunden ist, die man gerne nicht eingehen möchte.
Herr Pollmann, das ist ja jetzt interessant, denn Sie haben sich neulich hier, also in der Philosophiesendung Sein und Streit, gegen diese Widerspruchslösung ausgesprochen, also gegen genau diesen Gesetzesvorschlag von Gesundheitsminister Spahn, demnach man künftig eben Widerspruch anmelden muss, wenn man nicht Organ spenden will. Sind Sie also der Auffassung, dass man niemanden zur Hilfspflicht drängen, geschweige denn verpflichten darf?
Ich denke tatsächlich, dass es keine universelle Organspendepflicht gibt. Diese Hilfspflichten, moralische Hilfspflichten bestehen nicht immer dann, wenn irgendein Mensch Hilfe braucht. Es müssen vielmehr weitere Bedingungen gegeben sein. Die erste dieser Bedingungen ist, es muss sich nicht einfach nur um eine hilfsbedürftige Person handeln, sondern um eine Person, die in existenzieller Not ist. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Sie gehen des Nachts an einem Haus vorbei und Sie sehen, wie ein Einbrecher über eine Leiter in den ersten Stock in ein Fenster einzubrechen versucht. Die Leiter wackelt ein bisschen, Sie kommen vorbei und der Einbrecher sagt zu Ihnen, können Sie mal kurz bitte, ich brauche Hilfe, meine Leiter festhalten, ich will hier rein. Es ist völlig klar, dass Sie in dieser Situation, die Person braucht Hilfe, aber in dieser Situation nicht zur Hilfe verpflichtet sind. Nehmen wir aber an, dieser Einbrecher verhält sich derart schusselig und die Leiter ist so wackelig, dass er runterfällt und sich irgendwie was bricht oder vielleicht sogar sozusagen unten angekommen zu sterben droht. In diesem Moment sind sie zur Hilfe verpflichtet, weil die Person in existenzieller Not sind. Sie helfen dann aber der Person nicht länger beim Einbrechen, sondern, wenn man so will, beim Überleben. Das ist ein wichtiger Unterschied und insofern muss erstmal die Bedingung der existenziellen Notlage gegeben sein. Die ist im Fall der Organspende tatsächlich gegeben. Es muss aber auch noch eine zweite Bedingung gegeben sein und die hat Chris Neuhäuser eben schon angedeutet. Die Hilfe muss Ihnen individuell zumutbar sein. Ja, wenn Sie gar nicht schwimmen können, dann können Sie nicht in einen Teich gezwungen werden, um jemanden zu retten. Es sei denn, der Teich ist so tief, dass Sie gar nicht schwimmen müssen. Oder wenn Sie selbst in existenzieller Not geraten würden, wenn sie helfen würden, dann besteht auch keine Hilfspflicht in diesem Moment. Und ich glaube, an diesem Punkt hakt es unter Umständen, wenn es um Organspende geht, weil auch Sie haben eben gesagt, es ging um extrem geringe Kosten oder vielleicht sogar zu vernachlässigende oder gar nicht vorhandene Kosten auf Seiten derer, die spenden. Das sehen eben manche Menschen tatsächlich anders, nicht? Wenn man jetzt nicht naturalistische Scientistin ist und sagt, nach dem Tod ist sowieso alles vorbei, sondern wenn man vielleicht mal beim Sterben dabei war oder eine Person ins Sterben begleitet hat oder wenn man gemeinsam mit anderen die Totenruhe für ein paar Stunden begangen hat und gesehen hat, wie das Leben erst langsam aus dem Körper entweicht. Für solche Menschen kann es eben doch einen gewissen Aufwand oder vielleicht auch große Kosten darstellen, wenn die Person unmittelbar bei Eintreten des Hirntodes sozusagen aus dem Raum gefahren, sozusagen weggeschafft und zerlegt werden würde. Und insofern ist unter Umständen für manche Menschen die Organspende nicht zumutbar. Und insofern kann auch diesbezüglich keine universelle Hilfspflicht bestehen.
Im Philosophiemagazin Sein und Streit sind zu Gast die beiden politischen Philosophen Arndt Pollmann und Christian Neuhäuser. Unser Thema: Wann müssen wir helfen? Welche bürgerschaftlichen Pflichten gibt uns eine Demokratie auf und warum? Genau dieses Problem, das wollen wir jetzt diskutieren anhand einer Diskussion, die gerade das ganze Land beschäftigt, und zwar die Wohnungsnot bzw. die Enteignungsfrage. Herr Neuhäuser, in einigen deutschen Städten hat die Privatisierung des Wohnungsmarktes in den letzten 20 Jahren zu akuter Wohnungsnot geführt, vor allem für kleinere Geldbeutel. Deshalb jetzt also die Berliner Forderung des Rückkaufs von privatisierten Wohnungen beziehungsweise im äußersten Fall sogar der Enteignung großer Wohnungskonzerne. Und Kevin Kühnert, Vorsitzender der Jusos, der hat diese Woche sogar ein Modell befürwortet, in dem man nur den Wohnraum besitzen dürfte, den man tatsächlich auch selbst bewohnt. wohnt. Zuerst müssen wir an dieser Stelle mal klären, stellt sich denn diese Wohnungsnotfrage überhaupt als Hilfspflichtfrage, beziehungsweise anders formuliert, warum sollte es uns überhaupt interessieren, alle interessieren, wenn nur manche ein Wohnungsproblem haben?
Ja, ich glaube nicht, dass das im engeren Sinne eine Frage der Hilfspflicht ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob Arndt Pollmann damit recht hat, dass es bei Hilfspflicht nur um existenzielle Not geht. Man muss beispielsweise auch jemandem helfen im Supermarkt, dem etwas runtergefallen ist, wenn sich das anbietet. Aber das sind situative Hilfspflichten. Hier geht es meiner Meinung nach um ein strukturelles Gerechtigkeitsproblem, nämlich die Frage, wie wir Grundgüter in der Gesellschaft verteilen wollen. Und Wohnraum gehört ganz sicher zu den Grundgütern dazu. Nicht nur, weil es ganz wichtig ist, für eben die Existenz zu wohnen, sondern Wohnen ist auch, und das wird vielleicht auch ein bisschen in der öffentlichen Diskussion unterschätzt, ein ganz wichtiger Teil der persönlichen Entfaltung und der gesellschaftlichen Teilhabe. Wie man wohnt, wo man wohnt, hat auch sehr viel damit zu tun, wer man ist in einer Gesellschaft und wo man steht. Und das lässt diese Frage meiner Ansicht nach so brisant erscheinen. Gerade in einer Stadt wie Berlin gibt es im Grunde einen Kampf um die Frage, wem gehört die Stadt? Und das zeigt sich eben auch am Wohnungsmarkt, der ja sehr stark eben die nicht kleinen, sondern wie Sie gesagt haben, sehr großen Geldbeutel gutiert, einfach weil da die höchsten Profite erzielt werden können. Und das spricht dann dafür, dass man sich fragt, wie man klug Wohnraum so umverteilt, dass die sozioökonomische Ungleichheit nicht durchschlägt auf die Frage des Wohnens.
Es geht also um Grundgüterverteilung, aber hat eine demokratische Gesellschaft, diese Frage schließt sich ja jetzt hier an, überhaupt eine Verantwortung dafür, dass jedes Mitglied seine, ihre Grundbedürfnisse befriedigen kann, Herr Pollmann? Denn man könnte ja auch argumentieren, dass eine Demokratie einfach nur eine Gesellschaft ist, die sich darauf geeinigt hat, Entscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip zu finden im Rahmen von bestimmten Grundrechten, nicht mehr und nicht weniger. Und wie die Mitglieder ihre Existenz dabei fristen, ob es ihnen gut geht oder nicht so gut geht, das bleibt dann ihre Sache. Und in dieser ultraliberalen Perspektive gibt es erstmal gar keine Gründe dafür, solidar Umverteilungspflichten einzuführen. Warum sie dann also akzeptieren?
Herr Neuhäuser hat es schon angedeutet, beim Wohnen handelt es sich um ein derart existenziell dringliches Gut, das mit dem Wohnen nicht einfach nur ein Gerechtigkeitsproblem aufgeworfen ist. Ähnlich wie Wasser, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Energie handelt es sich um Güter, die auch nach Ansicht vieler, die nicht unbedingt sozialistischen Ideen nachhängen, nicht so ohne weiteres privatisiert, das heißt dem freien Markt überlassen bleiben dürfen, anders als vielleicht teure Armbanduhren und die fetten Autos, die diejenigen fahren, die für freie Märkte gerne plädieren. Wenn es wie beim Wohnen darum geht, dass Menschen verdrängt werden sollen aus Wohnraum, den sie jahrelang oft bewohnt und mit Leben gefüllt habt, dann geht es um existenzielle Notlagen und dann geht es, glaube ich, nicht länger bloß um Gerechtigkeit, sondern um Menschenrechte. Es mag vielen Liberalen oder auch Neoliberalen nicht passen, aber die gut, sagen wir mal, 200 Staaten dieser Welt haben sich in der Vergangenheit bereits in vielerlei Hinsicht auf menschenrechtliche Vereinbarungen eingelassen, die weit mehr fordern als bloß das, was sozusagen nacktes Überleben für Menschen bedeuten wird. Die Menschenrechte zielen auf das menschenwürdige Leben. Das ist mehr als nacktes Überleben, so wie es vielleicht in manchen liberalen Theorien durch Ansätze, die existenzielle Minimalbedürfnisse der Menschen auszuzeichnen versuchen, dann propagiert werden. Es ist aber auch weniger als das gute oder umfassend glückliche und gelingende und erfüllte Leben. Also das menschenwürdige Leben ist irgendwo dazwischen, aber das ist der menschenrechtliche Standard, auf den wir uns politisch geeinigt haben, ob das den Liberalen, die weniger fordern und wollen, gefällt oder nicht.
Heikel wird es aber vielleicht an dem Punkt, an dem Privatpersonen mit ihrem Eigentum in die Pflicht genommen werden, denn in der Regel ist der Sozialstaat zur Garantierung der Menschenrechte ja so eingerichtet, dass die Solidarabgaben über die Steuern abgeführt werden und das Privateigentum, das ja auch grundrechtlich geschützt ist, unangetastet bleibt. Stellt sich in solchen Ausnahmefällen, Herr Neuhäuser, wo Eigentümer also tatsächlich mit ihrem konkreten Privatbesitz in die Pflicht genommen werden, also nicht die Frage, warum gerade diese konkreten Personen oder Gesellschaften mehr als andere in die Pflicht genommen werden?
Also ich glaube, dass es stimmt, dass es beim Wohnen auch, das möchte ich noch vorweg schicken, um Menschenrechte geht. Ich glaube, es geht aber auch um Gerechtigkeitsfragen, die meiner Meinung nach auch unmittelbar aus dem Würdeanspruch folgen, weil ich denke, dass es eben nicht nur um die Sicherung der Existenz in einem irgendwie expansiven Sinne geht, sondern darum, eben als gleichermaßen achtungswürdiges Gesellschaftsmitglied in einer Gesellschaft leben zu können. Und das heißt dann unter Umständen auch eben in Berlin leben zu können und nicht irgendwie an den Rand verdrängt zu werden. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass es so ist, dass die Würde unmittelbar betroffen ist, schlägt dann vollständig durch, dass im Grundgesetz ja auch steht, dass Eigentum verpflichtet. Und jetzt könnte man einfach hinzufügen, naja, Eigentum verpflichtet darauf, dass es nicht in Kollision steht mit der Möglichkeit aller Gesellschaftsmitglieder in Würde zu leben. Und wenn die Verteilung von Eigentum so weit geht, von Privateigentum, dass dieser Konflikt entsteht, dann denke ich, dass es tatsächlich so ist, dass einiges dafür spricht, Privateigentum dann anders zu verteilen. Ob man das jetzt direkt über Enteignung macht, ob man das indirekt macht über Steuern und dann über sozusagen eine Umorganisation des Wohnungsmarktes, das ist meiner Meinung nach vor allen Dingen eine sekundäre strategische Frage der Klugheit. Zum jetzigen Zeitpunkt muss man wohl sagen, dass man sehr, sehr viel früher diese Perspektive hätte einnehmen müssen, um zu verhindern, dass es zu diesem Eklat, vor dem wir jetzt stehen, überhaupt kommt. Da hat sich die Politik offensichtlich weggeduckt und die Situation, in der wir uns jetzt befinden, selbst provoziert. Ich wollte vielleicht auch noch anmerken, dass ich glaube, dass das gar nicht im Widerspruch steht zu einer liberalen Perspektive, sondern diese Orientierung an Würde, die stammt meiner Meinung nach selbst aus der liberalen Ideengeschichte. Und es ist eine Verengung des liberalen Denkens, das auf eben freie Märkte zu konzentrieren und so einen Marktliberalismus zu fahren. Der wird eben der Würde der Menschen, die betroffen sind in ihrem Wohnen, nicht gerecht.
Ich würde gerne einen Punkt ergänzen mit Blick auf die Frage oder auf den Hinweis, dass das Privateigentum ja geschützt ist. Ich glaube, hier liegt sehr oft ein grund- und menschenrechtliches Missverständnis vor. Zwar ist es tatsächlich so, dass das Privateigentum einen gewissen, auch grundrechtlichen Schutz genießt, zum Beispiel nach Artikel 14 des Grundgesetzes, wie viele wissen. Aber es handelt sich eindeutig nicht um ein unantastbares Menschenrecht. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Zwar nennt auch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 das Recht auf Eigentum, konzentriert sich dort aber vor allem auf den Aspekt eines willkürlichen Entzugs von Eigentum. Wenn dieser Entzug gut begründet ist, ist er auch nach Auffassung vieler Menschenrechtlerinnen und Menschenrechtler möglich. In späteren UN-Menschenrechtserklärungen kommt das Recht auf Eigentum dann gar nicht mehr vor, sodass man eigentlich heute sagen muss, es ist einfach kein Menschenrecht. Es gibt dieses Recht als ein Menschenrecht nicht. Und deshalb sollten die derzeit so aufgescheuchten Wohnungsbesitzer auch nicht so tun, als drohte ihnen eine geradezu an die Folter erinnernde Menschenrechtsverletzung.
Also wir sind jetzt schon eingestiegen in die Diskussion, könnte man sagen, zwischen zwei unterschiedlichen Standpunkten, die in der Philosophie gerne unter den Stichworten Republikanismus und Kommunitarismus auf der einen Seite und Liberalismus auf der anderen Seite diskutiert werden. Herr Neuhäuser, Sie haben schon angemahnt, dass aus Ihrer Perspektive der Liberalismus sich vielleicht selber eine zu enge Scheuklappen aufgesetzt hat in den letzten Jahrzehnten. Ein klassisch liberaler Einwand in dieser Diskussion könnte trotzdem sein, naja, alle Bürgerinnen und Bürger, die haben die Möglichkeit, irgendwie erfolgreich zu sein. Man muss sich halt anstrengen, man muss seine Talente klug einsetzen. Wenn Leute scheitern, dann ist es zwar schlimm, aber es ist niemandes anderes Verantwortung. Also sollten Umverteilungsmaßnahmen, wie in den USA, in vielen Lebensbereichen ja auch üblich, nach dem privaten Spendenprinzip organisiert sein. Warum sehen Sie das anders?
Ja, weil diese Geschichte, dass die Leute, die reich sind, ihren Reichtum durch Anstrengungen verdient haben, natürlich schlicht und ergreifend ein Märchen ist. Die Art und Weise, wie das verteilt ist, hat sehr viel mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Das sind immer Kooperationsgewinne, es sind immer sehr, sehr viele Menschen daran beteiligt. Und dann spielen verschiedene Arten von Glücksfaktoren eine Rolle. Talente beispielsweise sind nichts, was man sich verdient hat, sondern die bekommt man genetisch mit. Das ist also ein Glücksfaktor. In welche Familie man sich befindet, wo man studieren geht, welche Mentorinnen man hat, das sind Dinge, die man nicht selber verdient hat, sondern Glücksfaktoren. Ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ob man beispielsweise ein Produkt als Unternehmer entwickelt, wie Zuckerberg mit Facebook, das ein quasi Monopol ist. Das sind Glücksfaktoren, das sind strukturelle Bedingungen, die nichts mit einem eigenen Verdienst haben. Also zu glauben, dass Reichtum auf Verdienst beruht, ist etwas, was einfach überhaupt gar keine Grundlage hat. Und sehr viele Leute, die das verteidigen, akzeptieren das auch und sagen, ja, es geht gar nicht um Leistung und Verdienst, sondern es geht einfach darum, dass wir erfolgreich sind. In einer Diskussion vor wenigen Wochen bei einer einschlägigen Bundestagsfraktion wurde das auch genau so sehr selbstbewusst vorgetragen. Wir sind halt erfolgreich, ihr seid es nicht, ihr habt halt Pech gehabt.
So sollte die Gesellschaft alles ausgleichen, was sozusagen nicht auf die eigene Leistung zurückzuführen ist.
Ich glaube, mit dieser Überzeugung, dass jeder seines Glückes oder jede ihres Glückes schmiedt, sei diese neoliberale Grundüberzeugung. Damit erweist sich der Liberalismus tatsächlich als vollkommen elitär. Ich stimme da Chris Neuhäuser zu. Besser noch vielleicht so als vorsätzlich weltfremd sogar. Also man will eigentlich gar nicht wahrnehmen, dass nämlich die individuelle Bereitschaft und auch Fähigkeit, das Leben verantwortlich in die eigenen Hände zu nehmen, eben das Ergebnis prägender Lebensumstände und damit stets auch auf ungerechte Weise sozusagen ungleich verteilt ist. Mit anderen Worten, genauso wie viele Menschen nichts dafür können, dass man ihnen nicht beigebracht hat, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, können andere Menschen nichts dafür, dass man es ihnen beigebracht hat.
Im Deutschlandfunk Kultur sind zu Gast die beiden politischen Philosophen Christian Neuhäuser und Arndt Pollmann. Wir diskutieren die Frage, wann müssen wir helfen, und das wollen wir jetzt im großen Maßstab tun, und zwar Reichtum und Armut in Demokratien als solche hinterfragen. Herr Neuhäuser, Sie haben in Ihrem Buch Reichtum als moralisches Problem einen weitreichenden Vorschlag gemacht. Sie haben sich nämlich für die Abschaffung von bestimmten Formen des Reichtums ausgesprochen. Welche und warum?
Die Hauptthese ist im Grunde, dass es Formen des Reichtums innerhalb von Gesellschaften und weltweit gibt, die strukturell mit Würdeverletzung einhergehen, in einem doppelten Sinne, dass sie entweder direkt zur Würdeverletzung führen, beispielsweise wenn sie das demokratische Prinzip in Gesellschaften untergraben, oder Würdeverletzung, die Bekämpfung von Würdeverletzungen durch Hilfeleistung nachhaltig verhindern, beispielsweise bei globaler Armut oder dem Klimawandel, weil wir so viel sozioökonomische Ungleichheit und eben auch bestimmte extreme Formen des Reichtums haben, schaffen wir es nicht, die Ressourcen in den Umgang mit dem Klimawandel und in dem Umgang mit globaler Armut zu stecken, die wir da normalerweise hineinstecken sollten aus einer moralischen, gerechtigkeitstheoretischen und menschenrechtlichen Perspektive. Weil dieser Zusammenhang besteht, ist es so, dass die Form von Reichtum, die dafür verantwortlich sind, meiner Meinung nach gewissermaßen verboten gehören.
Herr Pollmann, was sagen Sie dazu? Kann sich eine Demokratie Armut leisten, beziehungsweise wie weit sollte eigentlich der Inklusionsanspruch einer Demokratie reichen? Also ist die Gesellschaft als Ganzes tatsächlich dazu verpflichtet, dass alle in gleicher Würde leben können?
Das würde ich bejahen und trotzdem nicht, vielleicht nicht so weit gehen wie manche andere. Zurückkommt auf die Bedingungen, die gegeben sein müssen, um von Hilfspflichten sprechen zu können, würde ich sagen, dass die Gesellschaft sehr wohl verpflichtet ist, Menschen zu helfen, wenn es um Hilfe angesichts von existenzieller Not geht. Also es muss eine existenzielle Würde-Notlage, wenn man so will, vorliegen. Ein, sagen wir mal, buchstäblich bedingungsloses Grundeinkommen, das auch an Menschen, die nicht im starken Sinne in Not sind, ausgezahlt wird. Das mag man sich gesellschaftlich wünschen, ist aber nichts, was durch ein entsprechendes Menschenrecht auf ein solches Grundeinkommen gefordert wäre. Es gibt ein Menschenrecht nur auf Hilfe in existenzieller Not.
Aber nochmal ganz kurz zurückgegriffen auf dieses Wohnungsnotbeispiel. Ist das eine Form von existenzieller Not, wenn der Wohnraum knapp ist in einer Stadt, aber in einer anderen Stadt ja vielleicht gegeben?
Ich glaube, dass in der Debatte noch viel zu selten gesehen wird, dass wir unterscheiden müssen zwischen der Perspektive derjenigen, die bereits irgendwo leben und sich das Leben dort vielleicht, weil sie durch ihre Vermieter oder Wohnungsbaugesellschaften erpresst werden, was anderes ist das ja nicht, ja, durch immer steigende Mieten sozusagen vertrieben werden sollen, und solchen, die irgendwo leben wollen und sich das entweder leisten können oder nicht leisten können. Ich glaube, dass für beide Personengruppen unterschiedliche Rechte gelten. Das wird, glaube ich, noch zu wenig diskutiert. Es gibt in dem Sinne kein starkes Anspruchsrecht darauf zu wohnen, wo man wohnen will oder wo man hinziehen will, an den Berliner Gendarmenmarkt oder in die Hamburger Elbchaussee. Aber wenn man irgendwo lebt und einen bezahlbaren Wohnraum hat, dann hat man ein Recht darauf, nicht vertrieben zu werden. Das sind, glaube ich, zwei sehr wichtige Dinge. Und in diesem Fall, wenn es um die Vertreibung aus gewohntem Wohnraum geht, dann geht es tatsächlich um existenzielle Not, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, dass ich nicht sicher bin, wie groß der Dissens mit Arndt Pollmann ist, weil ich unterschreiben würde, dass es um existenzielle Fragen geht, aber ich vielleicht ein weiteres Verständnis davon habe, was das einschließt. Und ich schon denken würde, dass es eben nicht nur ums Überleben geht, das sagt er auch, aber ich denke, es geht darum, dass man eben als Persönlichkeit in einer Gesellschaft leben kann, die gleichermaßen geachtet wird. Und ich würde sagen, dazu gehört es auf jeden Fall, nicht verdrängt zu werden. Und das ist auf jeden Fall schon mal mehr, als einfach nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass wir eine gesellschaftliche Struktur haben, in der alle wesentlichen gesellschaftlichen Orte prinzipiell allen Menschen offenstehen. So wie es für jeden Menschen, der politisch aktiv sein möchte, prinzipiell möglich sein muss, ein politisches Amt zu übernehmen, so muss es für jeden Menschen prinzipiell möglich sein, durch sozusagen eigene Anstrengung den Weg in eine bestimmte Stadt oder eine bestimmte Region zu finden. Und ich glaube, was sehr viele Leute sehr, sehr problematisch finden, ist, dass wir am Wohnungsmarkt sehr, sehr deutlich sehen, dass sowas entstehen wie Gated Communities, die jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir eben nicht so viel Kriminalität haben, noch nicht gated sind, aber die eben Inseln der Reichen sind und die anderen Menschen verschlossen bleiben. Da kann man mal spazieren gehen und sich anschauen, wie die da oben wohnen. Das war's dann aber. Und das bricht ganz stark mit dieser Grundidee, der wir uns eigentlich alle verpflichtet sehen, dass wir eine Gesellschaft, der in fundamentaler Hinsicht gleichen sind.
Wobei wir vielleicht an diesem Punkt der Enteignungsfrage doch auch nochmal darauf hinweisen müssen, dass es hier vielleicht nicht nur um die Frage der Rechte der potenziellen oder wirklichen Mieterinnen und Mieter geht, sondern natürlich im Vordergrund eigentlich auch die Frage stehen sollte, ob Hausbesitzer oder profitorientierte Wohnungsbaugesellschaften ihrerseits das Recht haben, Grundstücke oder ganze Häuser beispielsweise zu Spekulationszwecken einfach ungenutzt zu lassen. Oder ob sie das Recht haben, eben Mieter mit immer höheren Mieten sozusagen zu nötigen, zu erpressen.
Ne? Oder ich würde auch sagen, ob sie
ist das nicht. Und hier lautet die Antwort ganz klar, nein.
Oder auch die Frage, ich meine, eine Stadt ist letztlich als Stadt, als Ganzes ein öffentlicher Ort. Haben die das Recht, diesen Ort maßgeblich nach ihren Vorstellungen zu gestalten und zu organisieren?
Ja. Und wenn die Gegner der Enteignung jetzt sozusagen ihre Freiheit bedroht sehen mögen, so meinen sie doch häufig, vor allem jedenfalls, die Freiheit zur Ausbeutung der Unfreien.
Gleichzeitig könnte man jetzt wieder aus einer radikal-liberalen Perspektive einwenden, naja, aber nur weil wir zeitgleich auf diese Erde geboren wurden, heißt das einfach nicht, dass wir uns tatsächlich auch als Gleiche betrachten müssen. Also dass wir einander tatsächlich im fundamentalen Sinne etwas schulden, denn so könnte man argumentieren, die Aufgabe des Staates, die sollte es eben sein, dafür Sorge zu tragen, dass sich nicht alle aus Neid und Niedertracht die Köpfe einschlagen, sondern dass sie eben friedlich nebeneinander herleben und im besten Falle sogar zusammenarbeiten. Aber mehr wollen wir gar nicht. Was würden Sie da, vor allem wie würden Sie da widersprechen?
Ich denke, dass jetzt ganz grob gesagt sozusagen zwei Modelle sich gegenüberstehen, wie wir bereits erwähnt haben, Liberalismus und Republikanismus. Und jetzt gibt es eine lange Geschichte, wie man diese Begriffe füllt. Aber wenn man sie so ein bisschen strohpuppenartig sozusagen skizziert oder karikiert, nicht, beruht der Liberalismus sozusagen auf der Vorstellung, dass freiheitsliebende Atome, die nicht allzu viel miteinander zu tun haben wollen oder auch müssen, es sei denn, sie wollen in irgendeinem Interesse kooperieren, nebeneinander herleben und nicht durch ihre Tugenden, sondern durch das Recht dazu angehalten werden, nicht sozusagen übergriffig zu werden und allzu sehr in die Freiheit anderer einzugreifen. Das ist das liberale Modell und das bedeutet jetzt mit Blick auf solidarische Hilfspflichten, dass man sich all das, was in anderen Modellen Solidarität genannt wird, man sich wesentlich kaufen und teuer erstehen und deshalb auch leisten können muss. Altenpflege, Gesundheitsversorgung, Kinderversorgung und so weiter. Und demgegenüber steht der Republikanismus, der sich die Gesellschaft irgendwie ganz anders vorstellt, nämlich als ein wesentlich politisch integriertes Miteinander all jener, die jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt vor Ort sind und mitmachen wollen. Ein Miteinander, das von der gemeinsamen Bindung und ja, der solidarischen Verantwortung für die Res Publica, ja, also für die öffentliche, für die gemeinsame Sache lebt. Ich glaube, darum geht es. Also wenn man sich die Gesellschaft so vorstellt, und man muss sich die Gesellschaft nicht so vorstellen, aber wenn man sie sich so vorstellt, dann geben sich sozusagen republikanische Pflichten, die wenn man so will, gemeinsam konstituierte Pflichten sind. In dem Sinne, dass wir diese Pflichten dann und nur dann haben, wenn wir uns als solidarische Teilhabe eines gemeinsam organisierten Gemeinwesens, an dem wir alle Interesse haben und an dem uns allen gelegen ist, verstehen wollen, zu dem jeder etwas beitragen muss und damit es gelingen kann und zu dem auch jeder etwas beitragen soll.
Ja, ich glaube, dass das stimmt. Ich möchte aber hinzufügen, dass es in der Gruppe der liberalen Denkerinnen es sozialliberale Theoretikerinnen gibt, wie beispielsweise John Stuart Mill oder John Rawls, die sich sehr stark an dieses republikanische Ideal annähern, weil die sagen, es geht nicht einfach darum, irgendwelche Freiheiten zu haben, also die Freiheit, mit 220 km/h über die Autobahn zu rasen, die ist überhaupt nicht relevant, normativ, gerechtigkeitstheoretisch, sondern es geht um wertvolle Freiheiten. Und es geht auch darum, das ist ganz wichtig, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, diese wertvollen Freiheiten auch tatsächlich leben zu können. Es geht also nicht um die Freiheit, auf der Straße verhungern zu können, sondern es geht um die Freiheit, tatsächlich einen adäquaten Wohnraum zu haben und so weiter und so fort. Und dann kommt man sehr stark in die Nähe einer republikanischen Position, sodass ich eher sagen würde, der Unterschied liegt auf der Ebene republikanische und sozialliberale Position auf der einen Seite und marktliberale Position, die ganz agnostisch darüber sind, um welche Freiheiten es eigentlich geht, auf der anderen Seite.
Herr Neuhäuser, Sie haben vorher gesagt, wir sind ja eigentlich in diesen Gesprächsteil eingestiegen mit der Frage nach Reichtum und Armut. Sie haben vorher bestimmte Formen des Reichtums problematisiert, weil sie einhergehen mit dem Würdeverlust von anderen. Jetzt könnte man natürlich umgekehrt auch fragen, naja, aber ist es nicht gleichzeitig auch ein Eingriff in die Integrität, in die Autonomie, wo wir wieder beim Liberalismus sind, und auch auf die Würde von Reichen, wenn man eben diese freie Verfügungsgewalt über großen Besitz verweigert und damit ja auch letztendlich den damit verbundenen Lebensstil antastet?
Man könnte sich natürlich darüber lustig machen und sagen, naja, also Dagobert Duck seinen Geldspeicher wegzunehmen, sodass er nicht mehr da schwimmen kann, sondern wie alle anderen auch ins normale Freibad gehen muss, das ist jetzt kein Angriff auf die Würde. Aber ich glaube, da ist da tatsächlich was dran. Und zwar auf der Ebene, dass man schon einen Anspruch darauf hat, seine Vorstellung vom guten Leben, die man auf legitime Art und Weise erworben hat, auch weiterverfolgen zu können. Jetzt glaube ich aber, dass das nicht dazu führt, dass man Reichtum nicht beschränken darf, sondern dann geht es eher um die Frage, auf welche Art und Weise man das macht. Also man darf jetzt nicht, wie wir es aus staatssozialistischen Systemen kennen, damit hat das einfach gar nichts zu tun, den Reichen alles wegnehmen und irgendwie die Möglichkeit, überhaupt noch ein gutes Leben zu führen, vollständig zu nehmen, sondern es braucht sozusagen einen schrittweisen Prozess. Und wenn jetzt jemand eine leerstehende oder vermietete Wohnung in Berlin-Mitte hat, die er dann eben nicht mehr leerstehen lassen oder vermieten kann, dann sehe ich nicht, auf welche Art und Weise das dieser Person die Möglichkeit nimmt, ihre Vorstellung vom guten Leben, die sich in vernünftigen Ausmaßen bewegt, weiter zu verfolgen. Und dann ist das auch keine Würdeverletzung. Wenn es an den Punkt kommt, wo diese Person das wirklich nicht mehr kann, dann würde ich tatsächlich denken, dass wir das auch sehr ernst nehmen müssen.
Herr Pollmann, wenn wir da vielleicht noch einmal ganz kurz diesen Vorschlag von Kevin Kühnert aufgreifen, weil der geht ja noch einen Schritt weiter und sagt, naja, also eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund dafür, mehr Wohnraum zu besitzen, als man selbst bewohnt. Was sagen Sie dazu?
Kevin Kühnert hat das jetzt vielleicht ein bisschen im jugendlichen Überschwang auch formuliert. Im Überschwang, damit meine ich, also wenn wirklich stimmte, was er sagt, dass es sozusagen keinen Anspruch darauf gäbe, Wohnraum zu besitzen, den man nicht selbst bewohnt, ja, dann gäbe es nicht eine einzige Ferienwohnung auf dieser Welt, nicht? Denn das sind Wohnungen, die nicht von den Besitzern bewohnt werden. Wir könnten dann nur in Hotels wohnen. Es hätte absurde Konsequenzen. So weit würde ich nicht gehen. Und trotzdem trifft er natürlich, was die Enteignungsfrage angeht, einen wichtigen Punkt. Und zurückkommen zu Ihrer Frage, ob es sich um eine Würdeverletzung der Besitzenden handelt. Der Würdebesitz oder der Würdebegriff, Entschuldigung, ist natürlich sehr umstritten. Ich aber würde sagen, dass, sag mal, das, was wir ein menschenwürdiges Leben nennen, sich dadurch auszeichnet, dass es möglichst frei, sagen wir mal, von unmenschlicher Missachtung, von Demütigung und Erniedrigung ist. Jetzt mögen Eingriffe in das Privateigentum aus Sicht der Betroffenen sehr unangenehm oder auch ärgerlich sein, aber meines Erachtens, ich stimme da Herrn Neuhäuser zu, stellen Sie weder eine unmenschliche Missachtung, noch eine Demütigung, noch eine Erniedrigung dar, wohl aber, das ist wichtig, einen Eingriff in die Freiheit der besagten Person. Aber, und darauf kommt es jetzt philosophisch an, während Eingriffe in die Würde jederzeit unzulässig sind, sind Eingriffe in die Freiheit unter Umständen gerechtfertigt. Und selbst hartgesottene Neoliberalisten würden daran nicht zweifeln, denn die Freiheit muss im Dienste der Freiheit aller anderen reguliert werden. Und die Frage ist auch aus Sicht des Neoliberalismus nicht, ob überhaupt, sondern nur inwieweit die Freiheit durch Recht beschränkt werden darf.
Also Würde schlägt Freiheit. Abschließend gefragt, wir haben unsere Diskussion ja überschrieben mit der Frage, wann müssen wir helfen, und haben zu Beginn über individuelle Pflichten gesprochen, am Beispiel der Organspende. Und dann haben wir den Rahmen immer größer gezogen, bis wir schließlich bei einer gesamtgesellschaftlichen, sogar globalen Perspektive angelangt sind. Und gleichermaßen könnte man sagen, setzt natürlich eine hilfsbereite, eine irgendwie solidarische Gesellschaft voraus, dass wir uns als Einzelne gleichzeitig auch als Teil eines größeren Ganzen verstehen. Ganz zum Schluss also gefragt, Herr Neuhäuser, müsste man aus Ihrer Perspektive dieses bürgerschaftliche Selbstverständnis heute wieder intensiver fördern, und wie könnte das aussehen?
Also fördern ja. Ich glaube, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo wir uns klar machen müssen, dass dieses Märchen vom Verfassungspatriotismus, und das würde ausreichen, um eine Orientierung an den Menschenrechten, den Grundrechten und Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft aufrechtzuerhalten, dass wir uns davon verabschieden müssen und dass wir tatsächlich, wie Ann Pollmann ja auch immer wieder betont hat, ein stärker republikanisches Selbstverständnis brauchen, also uns denken müssen als Bürgerin im Sinne von Citoyenne, die eben Rechte, aber auch Pflichten haben der Gemeinschaft gegenüber. Ja, und wie setzen wir das um? Das ist natürlich eine riesengroße Frage. Ich glaube, dass ein wichtiger Schritt ist, dass die Bildungsinstitution und die Politik diese Perspektive überhaupt erstmal wieder einnimmt.
Herr Pollmann.
Ich würde auch den hier sozusagen in Frage stehenden Republikanismus zuvorderst als ein Problem der sozialen Integration betrachten, und Integration in einem sehr weiten Sinne. Soziale Integration setzt meines Erachtens voraus, dass sich zumindest hinreichend viele, also möglichst viele Beteiligte, irgendwie einem gemeinsamen politischen Projekt verpflichtet fühlen, aus dem sich dann, wenn man so will, in einem zweiten Schritt gemeinsame Pflichten der wechselseitigen Kooperation und Unterstützung ergeben. Und wenn man das republikanische Modell so fasst, stellt sich, glaube ich, das Integrationsproblem keineswegs nur, darauf wird es heute immer so verkürzt, ja, in Kontexten der Migration oder der Zuwanderung oder der von außen kommenden Desintegration in dem Sinne dar. Auch ganz andere Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel auch solche, die sich selbst gern für die Speerspitze der gut Integrierten halten, sind de facto sehr schlecht integriert.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die guten deutschen Neonazis, ja, oder auch Superreiche, die sich als Leistungsträger verstehen, in Wahrheit aber steuerflüchtig sind und das Haus nur noch zum Shoppen verlassen.
Wann müssen wir helfen? Diese Frage haben wir diskutiert mit den Philosophen Arndt Pollmann und Christian Neuhäuser. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Sein und Streit angelangt. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.
Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.